Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wenn das mal so einfach wäre, sich ein neues Bild vom Partner, der Partnerin zu machen, wie die beiden uns das hier gerade gezeigt haben, ein ganz normales Ehepaar vielleicht, der Tag ist rum, der Mann macht noch Wäsche, eigentlich ist auch jetzt ein ganz normaler Dienstag, eigentlich würden wir doch jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzen, so langsam, aber sicher, oder vielleicht nebenbei noch was tun, eigentlich ist doch jetzt Feierabend. Respekt an die, die den zweiten Abend hintereinander hierher gekommen sind, um nach einem Arbeitstag noch einmal zuzuhören, sich zu konzentrieren, zumindest versuchen. Man ist ja vielleicht auch müde. Es kann sein, dass man wegschlummert. Ich habe gedacht, für all diejenigen, die ihren Fernseher vermissen, ich bringe einfach mal einen mit. Mach doch mal Klick da hinten, Wolfgang. Du kannst das, glaube ich, jetzt besser als ich. Nochmal Klick. Ja. Einfach so zum Wohlfühlen, dass man so den Eindruck hat, nee, also so ein bisschen Atmosphäre schaffen. Vielleicht jetzt noch Mineralwasser und Knabbersachen und dann ist gut. Wolfgang, ich sage einfach Klick und du klickst, bevor wir hier ständig rumprobieren, ja? Stopp, Klick, zurück, oh, aber ganz schnell. Oh, habe ich Klick gesagt? Gut. Also, das ist bemerkenswert, dass Sie hier sind, den zweiten Abend. Vielleicht schlummern Sie auch ein bisschen weg, ist auch nicht schlimm. In der Bibel ist zu lesen, Gott schläft und schlummert nicht. Der ist da, der passt auf uns auf, auch wenn wir schlummern. Gott ist größer, Gott ist umspannender, also. Aber weil Gott nicht schläft und schlummert, weil Gott nie Feierabend macht oder hat, kann es durchaus sein, dass er heute Abend spricht. Dass wir den Eindruck haben, Gott spricht zu mir durch ein Lied, durch den Posaunenchor, durch das Anspiel, durch die Predigt, durch die Atmosphäre, die hier herrscht. Also, falls das passiert, dass jemand den Eindruck hat, ich bin angesprochen, dann liegt das daran, dass Gott spricht. Und wenn Gott spricht, dann soll es immer gut werden. Ach, und dann habe ich gedacht, rede ich einfach hier nicht so, sondern gucken wir einfach ein bisschen Fernsehen. Und so technisch super ausgestattet, wie diese Gemeinde ist, macht doch mal Klick, wir schalten um ins Fernsehen. Ah, Bildstörung. Das tut mir jetzt leid, dann gucken wir halt kein Fernsehen. Dann rede ich. Zum Thema gemeinsam ist man weniger einsam. Gemeinsam ist man weniger einsam. Der Mensch ist ein Beziehungswesen, das habe ich gestern und auch vorgestern schon gesagt. Es geht nichts ohne Beziehung und wir wissen, dass kleine Kinder, wenn sie nicht umsorgt, umhegt werden, wenn die Beziehung nicht gestaltet wird, dass sie innerlich verkümmern. Dinge, die in frühester Kindheit an Vertrauen, an Urvertrauen nicht gefördert wurden, da hat man vielleicht ein ganzes Leben lang ein Päckchen zu tragen und muss daran arbeiten, dass man vertrauen kann, dass man Beziehungen bauen kann. Aber auch andersrum, wenn das geklappt hat in frühester Kindheit, dass die Beziehung gestaltet wird und dann auch noch als Kind, als Teenie, als jugendlicher, junger Erwachsener, wenn man gelingende Beziehungen erlebt, dann stärkt das den Rücken für das ganze Leben. Miteinander, Beziehungen sind sehr, sehr wichtig. Ich habe das erlebt, als ich knappe 30 war, dass mich eine Beziehung nochmal komplett verändert hat. Und zwar die Beziehung zu meinem Kollegen, den ich in der Gemeinde Hamburg-Altona hatte. Dieser Mann hat auf mich etwas ausgestrahlt, was bisher noch kein anderer Mensch ausgestrahlt hatte, nämlich so viel Güte und Barmherzigkeit. Und das hat er mir persönlich zugesagt. Das hat er, als ich in einer ganz, ganz schweren, für mich Glaubenskrise war, mit dem Glauben abgeschlossen habe, da hat er mir gesagt, Carsten, entspann dich. Gott ist größer. Ich sage, wie? Er sagt, ja, mach dir keine Sorgen. Du kannst zweifeln. Gott ist Gott und du bist du. An Gott werden deine Zweifel nichts ändern. Entspann dich. Und wenn ein Pastor einem sowas sagt, dann denkt man, ups, der drückt und drängelt ja gar nicht. Und dann durfte ich sein Kollege sein, 2 Jahre lang. Seine Fußstapfen waren sehr, sehr groß. Dann ist er gestorben und ich habe gelitten und gelitten und gelitten. Und irgendwann hat seine Frau mir seine Schuhe geschenkt und hat gesagt, seine Fußstapfen sind vielleicht ein bisschen groß für dich, aber die Schuhe passen. Es sind diese braunen Schuhe, die ich mir selber nie gekauft hätte. Aber so ab und zu ziehe ich sie an, wenn ich an Herbert Meißner denke. Weil er mein Leben, ich hatte irgendwie schon gedacht, ich weiß alles, was Beziehungen, was Gott angeht. Und er hat nochmal einen so anderen Akzent gesetzt. Wenn wir uns auf Menschen einlassen, dann kann ganz, ganz Wunderbares passieren. Dann kann sich unser Leben noch einmal ändern. Bei mir war das so, mit knappen 30 Jahren. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Der Mensch ist nämlich ein Beziehungswesen. Kommen wir noch mal ganz kurz zu dem englischen Theologen oder den englischen Theologen. Wir wissen, wie die Bibel anfängt, das habe ich schon erzählt und noch mal rekapituliert in den vergangenen Tagen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Gott hat nie einen Einzelnen geschaffen, sondern hat den Menschen gleich im Doppelpack geschaffen. Und ein englischer Theologe hat sich überlegt, was hat wohl der Adam so als erstes gesagt, als er die Menschen gesehen hat. Und er hat gesagt, klick, Madam, I'm Adam. Und das ist ein Palindrom. Das kann man rückwärts lesen, so wie Otto, Lagerregal und so. Oder wer ist hier Rentner? Rentner kann man rückwärts lesen. Rentnerin nicht. Rentner, nur Rentner. Nur Rentner kann man rückwärts lesen. Das ist ein Palindrom. Madam und Adam gehören zusammen, egal wie rum. Die Menschen gehören zusammen. Gott hat nicht nur einen Menschen geschaffen, sondern von Anfang an hat er den Menschen als Gemeinschaftswesen geschaffen. Gott hat den Menschen, das ist nach dem zweiten Schöpfungsbericht, es gibt interessanterweise zwei Schöpfungsberichte in der Bibel, da hat er nicht den Menschen zusammengeschaffen, sondern hat erst den Adam geschaffen. Vielleicht kennen wir diese Erzählung. Und dann hat er aus der Rippe des Adams die Eva gebastelt. Scheint sich zu widersprechen, tut es aber nicht. Und Gott sah, dass es nicht gut ist, dass da ein Adam alleine ist. Ganz schnell Doppelpack gemacht, ganz schnell die Eva erschaffen. Es ist nicht gut, dass ein Mensch alleine ist. Und man braucht jetzt erstmal gar nicht in das Zweigeschlechtliche gehen, sondern Einsamkeit ist nicht gut für den Menschen. Der Mensch braucht und soll ein Gegenüber haben. Weil was wäre denn, wenn der Adam da alleine in seinem Paradies ist? Er würde vielleicht rumlaufen. Schön hier, ne? Blumen. Strauch. Irgendwie ist es im Paradies, wenn man alleine ist, nicht so richtig paradiesisch, oder? Viel besser ist doch Klick, wenn da ein Frosch ist und man kann zu Eva sagen, oh Eva, guck mal, was ein schöner Frosch. Und Eva sagt, oh, ist der süß, der hat so süße Augen und der ist so schön grün. Ja, der schmeckt bestimmt lecker. Nein, den essen wir nicht. Kaum sind da zwei, wird selbst der Gegenstand, das Tier, der Baum, der Stein lebendig, weil man darüber spricht, weil man kommuniziert. Was wären am heutigen Tag für mich die paradiesischsten Zustände wert, wenn ich davon nicht etwas weiter erzählen könnte? Wenn ich nicht sagen könnte, oh, ich hatte heute einen schönen Tag, ich war hier an eurer schönen Ostseeküste. Und da kann sich nachher jemand gerne mit mir drüber unterhalten. Salzhaft, herrlich. Der Wind war ein bisschen wabbelig, aber so für eine Stunde auf dem Wasser reichte es. Schön hier. Und ich konnte mich mit Svenja darüber unterhalten, austauschen. Und auch sie ist ein bisschen Drachen geflogen. Ja. Es geht doch einfach gleich irgendwie tiefer, innerlicher zu, wenn man sich austauschen kann. Ich war mal in einer Gemeinde zu Gast, da sagte ich im Vorbereitungsgespräch, da wurde ich gefragt, was ich denn so mag und so. Ich sage, ich mag Essen, ich mag Kiten, ich mag schnelle, gute Autos, besonders die aus Stuttgart-Zuffenhausen, finde ich klasse. Und als ich dann dahin kam an den Abenden, Da sagte die Gastgeberin zu mir, sie war klassischerweise Zahnärztin, Sie können schon mal hinter einem Porsche herfahren. Ja, oh. Und am nächsten Morgen hat sie mir den Porsche-Schlüssel neben meine Kaffeetasse gelegt und hat gesagt, da hatten wir uns dann schon geduzt, wenn du willst, fahr ein bisschen. Ich wollte. Ich wollte und es war Sonnenschein und ich habe das Verdeck runtergemacht und ich bin, Ökobilanz darf ich jetzt nicht drüber nachdenken, durchs Ruhrgebiet gefahren. Aber etwa nach einer halben Stunde greife ich zum Handy, fahre ran natürlich, weil ich habe das Handy nicht mit der Freisprechanlage vom Porsche gekoppelt gekriegt, ruf meine Frau in der Schule an, was ich nicht darf, also darf ich nicht, nur in obersten Notfällen. Und sie, was ist? Ich sage, Schatz, stell dir vor, ich sitze in einem 911er Tage Cabrio und rast durchs Ruhrgebiet. Bist du verrückt oder was? Deswegen rufst du mich an. Ich sage, ja, ist das nicht toll? Ja, das ist toll, klick. Am Abend habe ich ihr dann ein bisschen länger davon erzählt. Das musste ich loswerden. Das Schöne, das ich erlebe, das Schwere, das in mir ist, wie gut, dass ich meine Frau anrufen kann. Oder ich habe einen besten Freund in Hamburg, was der schon mit mir auf Autofahrten diskutiert und gesprochen hat, wo ich mich ausgeheult habe und er sich. Wie gut, dass wir uns unterhalten können. Das, was ich jetzt gerade so beispielhaft erzählt habe, das hat der jüdische Theologe und Philosoph Martin Buber wie folgt gesagt. Klick. Das Ich entsteht am Du. Das Ich entsteht am Du. Ich-Du-Beziehung. Martin Buber hat viel in der Geschichte von der Schöpfung der Welt und des Menschen entdeckt und daraus auch abgeleitet. Und besonders fasziniert mich seine Feststellung, dass er sagt, die Beziehung der Menschen untereinander, wenn sie gelingen, ist immer ein Hinweis darauf, dass auch die Beziehung zu Gott gelingen kann und soll. Weil alle Beziehung kommt von Gott. Alle Beziehung kommt von Gott. Von Gott. Das Ich entsteht am Du. Und immer wenn wir, und wir leben in Beziehungen, die funktionieren, es gibt auch viel Ärger, dazu kommen wir gleich noch, aber die Beziehungen, die gelingen, so hat Gott sich das Leben gedacht. Und er sagt, guck mal, die Beziehung zu anderen Menschen, sie kann gelingen. Und auch die Beziehung zu mir kann und soll gelingen. Lass dich darauf ein. Das finde ich auf den ersten Seiten der Bibel, das finde ich mittendrin, das finde ich in den Berichten über das Leben Jesu und in seinen Worten immer wieder. Der Mensch ist auf Beziehung angelegt. Er soll mit anderen zusammenleben. Gemeinde hat doch den Sinn, dass wir gemeinsam zum Lob Gottes, gemeinsam zum Lob Gottes Jesus Christus bekennen, im Glauben wachsen. Und den Menschen dienen. Gemeinsam. Gemeinsam kann diese Gemeinde hier in Schwerin das viel besser, als wenn wir nur Einzelkämpfer sind. Wobei, dazu komme ich gleich, als Christen sind wir mitten im Alltag Leuchten und Lichter und tatkräftig und Liebende. Wir brauchen nicht immer die Gemeinde, um Gutes zu tun. Gleich dazu mehr. Gegen Ende des Abends werde ich Sie einladen, dass ihr euch ein Herz nehmt, ein Herz fasst und dass ihr an Beziehungen arbeitet, an Beziehungen zu anderen Menschen, vielleicht auch hier aus der Gemeinde, aber vielleicht auch zum Nachbarn, zum Arbeitskollegen oder dass ihr, was die Beziehung zu Gott angeht, euch ein neues Herz nehmt, ein Herz fasst. Für den zweiten Teil meiner Ausführung habe ich mir eine Geschichte aus dem Neuen Testament vorgenommen. Und jetzt dann kommen hoffentlich ein paar hilfreiche Hinweise, was gelingende Beziehungen angeht. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, ein paar Auszüge, die Svenja liest. Klick.
Jesus kam in eine Stadt Samariens. Es war dort ein Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen nieder. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Da spricht die samaritanische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau?
eine alltägliche Geschichte, so scheint es zumindest beim ersten Lesen. An und für sich eine ganz normale Begebenheit. Es ist Feierabend. Jesus ist gewandert, ist müde und er möchte einfach nur ein Mineralwasser und eine Salzstange und setzt sich da an den Brunnen. Er möchte sich erfrischen. Er ist kaputt. Eine ganz normale Geschichte. Nee. Sowas tut man nicht. Ein Jude spricht keine Samariterin an. Geht gar nicht. Überhaupt nicht. Da ist Glaubenskrieg zwischen diesen beiden religiösen Gruppen. Das wäre in etwa so zu vergleichen, ein Jude begegnet einer Samariterin, ein Christ aus dem amerikanischen Bible Belt trifft einen IS-Kämpfer. So in etwa ist das, na, vielleicht nicht ganz, ja doch. Das Einzige, was man tut, ist sich wegdrehen, ausspucken oder gleich zuschlagen. Aber man spricht den anderen nicht an. Geht gar nicht. Klick. Jesus hat keine Berührungsängste. Jesus macht etwas, was man nicht macht. Jesus durchbricht eine Schranke. No go. Ich gehe, sagt Jesus. Ich gehe auf diese Frau zu. Und dafür wurde Jesus nicht selten kritisiert, dass er sich unterschiedslos zu allen Menschen gesetzt hat, dass er auf alle zugegangen ist, dass er keinen ausgegrenzt hat, keinen. Als Freund der Sünder war Jesus bekannt, als Fresser und Weinsäufer, weil er sich immer mit den Leuten an den Tisch gesetzt hat und Gemeinschaft gesucht hat. Und beim Essen geht das besonders gut. Und interessanterweise, es waren immer wir, also die Frommen, die so auf Jesus eingeschimpft haben. Jesus, das kannst du doch nicht machen, ich bitte dich, das geht jetzt aber einen Schritt zu weit. Es waren die Frommen, es waren nicht die Ungläubigen, sondern die, die sich für besonders gläubig hielten. Aber Jesus stört sich nicht an mir. An uns Gläubigen, nicht an dem, was andere denken, nicht an dem, was andere sagen. Ihm ist der Mensch wichtig, der ihm begegnet, so wie er ist, mit seiner Lebensgeschichte, mit seinen Enttäuschungen, mit seinem Versagen, mit seinen Hoffnungen, mit seinen Sehnsüchten, mit seinen Sünden. Jesus hat keine Berührungsängste und er hat auch keine Angst vor Beziehungen zu Menschen, wo alle anderen sagen, no go. Auf keinen Fall. Auch daran sieht man übrigens, dass Jesus und Gott zusammengehören, wie ich das mit meinem Beispiel von der Trinität versucht habe, deutlich zu machen. Gott und Jesus gehören immer zusammen. Die sind eigentlich nicht auseinander zu dividieren. Sie sind nur Erscheinungsformen ein und derselben Person, so wie der Heilige Geist auch. Klick. Wir kennen wahrscheinlich Michelangelos Erschaffung des Adam in der Sixtinischen Kapelle, in der vor mehr als 2 Jahren unser Franziskus gewählt wurde. Und das unter diesem Himmel. Und ich finde dieses Bild so süß, weil Gott dem Menschen so ganz nah ist. Fast auf Augenhöhe. Also der Michelangelo hatte die Predigt von Sonntag noch nicht gehört, dann hätte er das noch ein bisschen zurechtgerückt. Aber man muss sich das mal angucken, was für ein Bild von Gott und Menschen. So nah ist Gott dem Menschen, als ob er jetzt gleich stups ihn anstupst. Gott, der Schöpfer, ist so. Jesus, der Sohn, ist genau so. Er hat keine Berührungsängste, er geht auf die Menschen zu. Die Menschen gehen nicht immer auf Gott zu. Sie erheben sich über Gott. Sie gehen ihre eigenen Wege. Sie verstecken sich vielleicht auch vor Gott. Sie haben keine Lust auf Gott. Sie halten Gott für ein Prinzip, aber nicht für einen Gedanken, für eine Idee. Aber dass da eine Beziehung, so als wenn man zu einem Vater spricht, möglich ist, das ist unvorstellbar für viele. Das kann man einfach nicht glauben. Aber Jesus, Gott, geht immer wieder auf die Menschen zu. Und Jesus lehrt uns beten, Vater unser im Himmel. Da ist eine Beziehung möglich zu Gott. Eine Beziehung vergleichbar wie die eines Kindes zu seinem Vater oder zu seiner Mutter. Auf jeden Fall ein enges Verwandtschaftsverhältnis. Liebe, Vertrauen, dafür wirbt Jesus gegenüber jedem Menschen. Jesus durchbricht Schranken, Jesus hat keine Berührungsängste bei keinem Menschen. So wie der Vater, so wie der Schöpfer, der hat keine Berührungsangst gegenüber irgendeinem Menschen. Ich habe das. Ich bin nicht der Allliebende und so. Ich muss mir das immer wieder sagen. Ruckema, reiß die Grenzen runter. Warum grenzt du irgendwelche Leute aus? Gott hat einmal auf sehr putzige Weise, also er spricht ja nicht immer durch irgendwelche Bibelworte oder Predigten, ganz bestimmt auch, aber manchmal ja auch durch Erlebnisse. Eines Tages komme ich von irgendeiner Reise von unterwegs wieder nach Hause. Mein Sohn war klein, ich tippe so 5, 6, und sagt er: Papa, wir waren heute in Hannover. Ich sage: Schön, ihr wart heute in Hannover. Mit wem denn? Ja, mit Jan und seinem Papa. Ja, sage ich: Schön. Und was habt ihr da gemacht? Ja, wir waren da in dem Serengeti-Park oder was ist da, irgendwie so ein Vergnügungsding. Ja, sage ich: Schön, ich durfte auch mal den Knüppel halten. Ich sage: Das heißt Lenkrad. Nein, das ist ein Knüppel. Ich sage: Das ist ein Lenkrad, Enno. Ja, aber wir sind doch geflogen. Ich sage: Was seid ihr? Ja, der Papa von Jan hat ein Flugzeug. Und dann sind wir nach Hannover geflogen, sind in den Serengeti-Park und dann sind wir zurückgeflogen. Da befreundet sich mein Sohn mit dem Sohn eines mehrfachen Millionärs. Das hat er nicht von mir. Ich sage: Enno, halt dich fern von den Schmuddelkindern. Habe ich immer gesagt. Geh zu den Armen, zu den Kaputten, zu den Kranken, Enno. Aber geh nicht zu den Reichen, habe ich gesagt. Und mittlerweile haben wir natürlich die Eltern kennengelernt und es ist ja klar, es wird überall nur mit Wasser gekocht. Und diese Schranke ist bei mir durchbrochen durch dieses Erlebnis und ich danke Gott von ganzem Herzen dafür. Das hat unter anderem dazu geführt, dass der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden eine nicht unwesentliche Spende von einem mehrfachen Millionär bekommen hat, weil ich einfach auf ihn zugegangen bin und habe gesagt: Hey, wir brauchen Geld. Ich glaube, du könntest uns was spenden. Guckt er mich an, sagt: Hast du sie noch alle? Ich sage: Ja, soweit okay. Und dann habe ich ihm den Spendenzweck gesagt und hat er gesagt: Mache ich. Hätte ich vor, wie alt ist er nur jetzt? 10 Jahren nie gemacht, weil ich Berührungsängste hatte. Und da ist ein Segen draus geworden, dass Gott diese Berührungsangst aufgebrochen hat. Das ist jetzt wieder so ein schickes Beispiel, ne? Aber wie ist denn mit Berührungsängsten vor Hartz-IV-Empfängern, Flüchtlinge, Alkoholiker, Schwule, mehrfach Geschiedene? Jesus geht auf sie zu, setzt sich mit ihnen an einen Tisch, hat Gemeinschaft, grenzt sie nicht aus. Und das ist sehr, sehr segensreich für die Menschen, denen Jesus begegnet. Gelingende Beziehungen werden dann möglich, wenn wir andere nicht festlegen. Reiche sind so und so, Hartz-IV-Empfänger sind so und so, Männer sind so und Frauen sind ja sowieso so. Hätte Jesus nicht gemacht. Und das gilt übrigens auch für unsere Nachbarn und für unsere Arbeitskollegen und für die Verwandten, die uns seit Jahren oder Jahrzehnten nerven. Jesus hätte sich wieder neu mit ihnen an einen Tisch gesetzt. Wie oft schreibe ich Menschen ab? Jesus hat keinen abgeschrieben. Wir haben Erfahrungen gemacht, ja. Auch Problematisches, ja. Wir wurden übervorteilt. Wir wurden verletzt. Und dann ist der Ofen aus. Jetzt reicht's. Wenn der mir so, dann ich ihm gar nicht mehr. Das ist kein Bibelzitat. Jesus wäre auf ihn, auf sie zugegangen, in das Dickicht der kaputten Nachbarschafts- und Familienbeziehungen, in das Verworrene der Freundschafts- und Arbeitsbeziehungen, auch in innergemeindlichen Beziehungsstress schlägt Jesus eine Schneise, die ganz grundsätzlich gelingende Beziehungen ermöglicht. Er legt seine Mitmenschen nicht fest auf ein Bild. an wen ich denke? An den, der mich komplett nervt, jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Das ist nicht einfach. Ich muss mich ziemlich überwinden, auf den zuzugehen. Sehr. Da brauche ich Kraft. Da brauche ich Entschlusskraft. Da brauche ich durchatmen und wieder. Das ist nicht einfach. Aber das übrigens hat Jesus seinen Nachfolgern auch nie versprochen, dass es einfach ist, ihm nachzufolgen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und es kann schon ein Kreuz sein, das man auf sich nehmen muss, wenn man irgendjemanden wieder neu begegnet. Wenn man den Ofen wieder anfachen will. Also, ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist. Aber wem gegenüber musst du dir ein Herz fassen? Auf wen müssen sie zugehen? Zwischen Jesus und der Frau entwickelt sich ein interessanter Dialog. Jesus achtet und respektiert diese Frau. Das ist nicht selbstverständlich. Also sie ist ja Samariterin und sie ist auch noch eine Frau. Man muss sich das mal vorstellen. Zu der Zeit damals waren Frauen in etwa auf der Ebene von Sklaven und Haustieren. Und Jesus geht auf diese Frau zu, achtet sie wert und es entwickelt sich ein Gespräch zwischen den beiden, das von der Oberfläche, von dem Glas Wasser, gib mir was zu trinken, tiefer geht, viel, viel tiefer. Jesus spricht mit ihr über die Quelle des Lebens, das Wasser des Lebens, das, was einen wirklich den Lebensdurst stillt. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, sondern wir gehen jetzt in der Geschichte einen Schritt weiter. Svenja liest, klick.
Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
Diese Frau ist offensichtlich keine Heilige. Diese Frau am Brunnen ist eine Frau mit einer bewegten Lebensgeschichte und vielleicht auch mit einer bewegten Liebesgeschichte. Aber wir wissen nicht viel vom Leben dieser Frau. Sind die Männer, die sie bisher hatte, alle gestorben? Das wäre irgendwie verdächtig, 5-fache Witwe so hintereinander, oder? Hat sie nachgeholfen? War sie geschieden? Hat sie 5-mal den Scheidebrief bekommen? Denkbar, aber auch sehr unwahrscheinlich. War sie eine Prostituierte? 5? Relativ wenig, finde ich. Oder hat sie mal so ganz unter uns Frauen einfach nur Pech gehabt mit diesen Männern? Einfach nur Pech gehabt, weil sie immer irgendwie mit den Nieten zusammen war. Kann ja sein. 5 komische Männer hintereinander. Oder viel, viel trauriger. War sie als Kind misshandelt worden? Und ist sie einfach beziehungsunfähig deswegen? Liebe Gemeinde, wir wissen nichts, 0, nada, nothing über das Leben dieser Frau. Es spielt sich alles in unserer Fantasie ab. Wir wissen es nicht. Aber was man daraus lesen kann, ist, dass das Thema Männer schon ein Thema ist, das ihr Leben betrifft, das ihr Leben prägt und angeht. Jesus spricht diese Frau auf ihr Lebensthema an. Gehen wir mal weg vom Thema partnerschaftliche Beziehung oder Beziehung überhaupt. Darf Gott das, darf Jesus das so direkt ins Schwarze treffen, mich so direkt auf was ansprechen? Ich denke, dass wir an vielen Stellen ein falsches Bild von Gott im Kopf haben. Wenn Gott spricht, dann will der uns irgendwas wegnehmen. Was? Woher kommt so ein krankes Bild von Gott? Schade, schade. Manchmal denken wir, wenn Gott uns anspricht, dann will er uns gängeln, dann will er uns fertig machen, dann will er uns irgendwie peinlich berühren. Das will Jesus nicht. Jesus will, dass das Leben dieser Frau gelingt, dass das Leben dieser Frau aufblüht. Und deswegen spricht er sie auf ihr Thema an, damit sie das klarkriegt. Egal was war, egal was ist. Jesus möchte das Gute. Wenn Gott spricht, wenn Jesus spricht, dann will er immer das Gute und dann wird es gut. Kriterium aller christlichen Theologie. Gott drückt nicht nieder, macht uns nicht fertig. Er meint es gut mit uns, mit dieser Frau, mit den Frauen hier im Raum und mit den Männern auch. Gott möchte, dass wir mit unserem Leben zurechtkommen. Er möchte nicht Punktsiege uns gegenüber erreichen. Und es ist nicht so, als ob Jesus sagt, habe ich dich erwischt, ne? 5 Männer hast du gehabt, ja, ja. So spricht Jesus doch nicht. Ja, Frau, das stimmt, du hast 5 Männer gehabt und der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und dann sagt die Frau, Jesus, ich sehe, du bist ein Prophet. Propheten sind ja nicht Leute, die nur die Zukunft irgendwie vorhersagen oder so, sondern herkommen von der alttestamentlichen Vorstellung von Prophetie. Propheten reden direkt, mitten ins Leben. Sie reden, damit wir unser Jetzt anders und neu verstehen. Und das macht Jesus. Ich sehe, du bist ein Prophet. Jesus ist ein Freund gelingender Beziehung. Er möchte, dass die Beziehungen dieser Frau zurechtkommen. Gott möchte, Jesus möchte, dass unsere Beziehungen zurechtkommen. Wenn er uns anspricht, dann meint er es gut. Und jetzt möchte ich noch einen zum Schluss ganz schnell ein paar Hinweise geben, wie man das praktisch anwenden kann. Also zuerst mal war ja die Aufforderung, wenn da jemand ist, an den du gedacht hast, nimm dir ein Herz, fass dir ein Herz, auch wenn das schwer ist und Kraft kostet. Mach den ersten Schritt, warte nicht auf den anderen. Und damit Beziehungen klappen, in denen wir leben, gibt Jesus aktive Verhaltenstipps. Klick. Jesus empfiehlt immer aktives Verhalten. Ich mache jetzt wieder so einen Bildungstest, auch hier in Schwerin, und mache das so, ich mache eine Volksweisheit, da sage ich den ersten Teil und ich bitte alle Versammelten hier den zweiten Teil chorisch, laut und deutlich in den Raum zu rufen. Ja? Verstanden? Bernd, verstanden? Okay. Nee, du bist so die Testperson. Ah, kennst du. Was du nicht willst, dass man dir tu... Yes. Deutsche Volksweisheit. Der Deutsche in seiner Grundstruktur vermeidet auch ganz gerne, was an dieser Volksweisheit deutlich wird. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Also bloß nichts machen, damit bloß nichts passiert. Ja? Also bloß passiv. Ja? Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Jesus ist ganz anders, klingt ganz, ganz ähnlich. Klick. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen. Ist der aktiv, der Jesus? Wenn du willst, dass die Leute freundlich mit dir sprechen, du, dann sprich doch mal freundlich mit ihnen. Wenn du willst, dass die Leute dir beim Umzug helfen, du, dann hilf ihnen doch mal beim Umzug. Wenn du willst, dass dein Arbeitskollege dir mal einen Bergarbeit endlich abnimmt, du, dann nimm ihm doch mal endlich einen Bergarbeit ab. Wenn du möchtest, dass dein Nachbar den ersten Schritt auf dich zumacht, du, dann mach doch mal den ersten Schritt auf dich zu. Aktiv. Was du willst, was man dir tu, nicht tu, nein. Was ihr wollt, was euch die Leute tun, das tut ihnen auch aktiv. Ich habe den Eindruck, dass manche Kirchengemeinden, Gemeinden auch so ein bisschen vor sich hin dümpeln, weil sie vergessen haben, dass der christliche Glaube eine durch und durch aktive Sache ist. Wir Christen sind da, um zu lieben, um anzupacken, um uns zu verschenken, um uns zu verströmen an andere und für andere. Mit allem, was wir sind und haben, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserer Kraft, mit unseren Autos, mit unseren Wohnungen, mit unserem Besitz. Seid aktiv. Ich merke das, dass das nicht einfach ist. Ich merke es an mir selber. Man muss sich manchmal schon ein Herz fassen und sagen, so, jetzt klotze ich neu ran. Klammer auf, es gibt so Christen, die kurz vorm Burnout stehen. Die kommen nachher bitte zu mir und denen sage ich was ganz, ganz anderes, okay? Keine Frage. Klammer zu. Aber es gibt manche Gemeinden, da habe ich den Eindruck, die müssten das mal wieder hören. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Also, an Beziehungen kann, muss, soll man etwas tun. Sonst tut sich nichts. Klick. Also, Jesus hat keine Berührungsängste, Jesus empfiehlt aktives Verhalten und Jesus fordert zum Umdenken auf. Es gehört ganz zentral zur Botschaft Jesu, kehrt um, tut Buße. Die Eingangsbotschaft Jesu in dieser Welt war, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wenn man das so hört, dann denkt man, ja, das Erste klingt irgendwie ganz gut, das Reich Gottes, ja, tut Buße, ja, tut irgendwie weh und ja, glaubt an das Evangelium ist wieder ganz schön. Nein, das da mittendrin, die Buße, ist genauso positiv und schön wie das Reich Gottes und das Evangelium. Das Wort Buße besteht im Griechischen aus zwei Wörtern, metanoia. Das erste heißt um oder anders und das zweite heißt denken, Verstand. Um, anders, denken, Verstand, umdenken, anders, Verstand. Mensch, setz deinen Verstand anders ein, denk um. Das ist Buße. Und das ist im Grunde genommen das, was ihr sagt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ihr müsst umdenken. Achtung, Zeichenhandlung. Oh, das ist unglaublich. Ich sehe da das, also nur so durch den Türspalt, aber da ist das Reich Gottes. Es ist unglaublich, was ich da sehe. Es ist hell und schön und aus Ost und Süd und West und Nord, die sitzen alle an einem Tisch. Und es ist kein Krieg und die sind alle glücklich und die sind alle, und ich glaube, da ist Gott, ja, da ist Gott dabei, das ist der Hammer, es ist, wow, super, das ist ja, und eigentlich sitzen alle hier schon genau richtig, die müssen nicht umdenken, anders denken. Wenn da das Reich Gottes ist und kommt, dann sitze ich so genau falsch rum. Dann orientiere ich mich an etwas anderem. Und da sagt Jesus, sag mal, denk doch um. Orientiere dich dahin. Da ist der Türspalt schon offen. Da leuchtet's raus. Orientier dich da dran. Das ist die Richtung. Und wenn du dahin guckst, die Orgel ist schon schön, aber sie ist nicht schön genug, da ist das Richtige. Da hat Jesus sich, da sitzt Jesus mit allen an einem Tisch. Darauf kommt es an und nicht darauf. Da ist Gerechtigkeit und Frieden. Da ist Vergebung. Darauf kommt es an und nicht darauf. Darauf und nicht darauf. Dreh dich um, denk anders. Deswegen ist Buße nicht in Sack und Asche gehen, sondern Buße heißt, jetzt denke ich anders. Jetzt richte ich mich komplett auf das Reich Gottes aus, weil das Reich Gottes ist etwas Wunderbares für alle Menschen, nicht nur für mich. Also, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Denkt um, denkt anders. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt das ruhig. Evangelium, gute Nachricht. Gott hat euch lieb. Gott liebt dich. Amen.